Der Lufttest von Dr. Angus Smith wäre, wenn er einfacher anzuwenden wäre, von unschätzbarem Wert für die Verwendung in jedem Schlaf- und Krankenzimmer. So wie keine Krankenschwester jemals einen Patienten ohne Thermometer in ein Bad legen sollte, so sollte keine Krankenschwester, Mutter oder Aufseherin ohne den Lufttest in irgendein Kinderzimmer oder Schlafzimmer gehen. Und oh, die überfüllten Klassenzimmer, wo so viele Kinderseuchen ihren Ursprung haben, was für eine Geschichte würde ihr Lufttest erzählen? Wir sollten Eltern haben, die sagen, und zwar zu Recht, ich werde mein Kind nicht auf diese Schule schicken, denn die Lüftungsampel zeigt auf Rot und die Schlafsäle unserer Internate scharlach würde nicht mehr der reinen Ansteckung zugeschrieben, sondern seiner echten Ursache, dem Lufttest, der auf faul steht.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der neuen Episode der Endemie-Rebellen, Episode 8. Und es ist unglaublich, dass uns das Thema leider immer noch begleitet, so dass wir schon in der 8. Episode sind. Dafür freuen wir uns heute auf sehr lebendige und sympathische Mitstreiterinnen von IGÖ Österreich, sage ich jetzt einfach mal dazu. Die treffen wir gleich im Interview und ja, wir dürfen gespannt sein. Dann darf ich natürlich auch noch Florian und Florian vorstellen. Wie geht's euch, Männer?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich habe die letzten Tage relativ häufig im Büro verbracht, was ja sehr untypisch ist für mich. Es gab eigentlich keinerlei Probleme, Schwierigkeiten oder dumme Ansprachen. Also insofern haben sich wohl alle mittlerweile damit abgefunden, dass ich der einzig Maske tragende Mensch bei uns im Bürokomplex bin. Ansonsten genieße ich es beim Fahrradfahren ins Büro jetzt hin und wieder den Mask-Song zu hören, den wir ja schon in der letzten Episode hatten. Nach wie vor einfach ein guter In-Stimmung-Bringer auf dem Weg in die Arbeit. Und insofern, ja, passt das bei mir. Wie sieht's bei dir aus, Flo?
Ja, bei mir passt auch alles. Letzte Woche auch mal wieder im Büro gewesen. Nach wie vor der einzig Maskierte. Aber wenn man mit genug Selbstbewusstsein reinläuft, wie der Boss, sag ich jetzt mal, dann interessiert es auch keinen mehr und man wird nicht drauf angesprochen. Ansonsten genieße ich, dass man es immer mehr draußen machen kann. Das tut auch ganz gut, da mal wieder den Freundeskreis etwas pflegen zu können. Genau, wie Ratte schon erwähnt hat, wir haben heute zwei Gäste. Zum einen die Eva und die Veronika. Und ich gebe die Frage gleich weiter. Wie geht's euch? Eva, wie geht's dir heute?
Danke, mir geht's gut. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, auch zu arbeiten. Und ich bin ja Restauratorin und habe ein eigenes Atelier, das zwar zurzeit unter Wasser gestanden ist und gerade ausgeräumt wird, aber ich kann im Homeoffice arbeiten und bin da eigentlich ganz zufrieden damit. Und sonst genieße ich das schöne Wetter hier in Niederösterreich, da wo ich wohne.
Ja, sehr schöne Gegend, danke dir. Veronika, wie schaut es bei dir aus?
Ja, danke. Ich war heute in der Schule. Ich bin ja Lehrerin, Navi-Lehrerin an einer Touristenschule und wir haben jetzt gerade Matura, also Abitur. Und einfach schön zu sehen, wenn die Schülerinnen und Schüler Matura machen und zeigen, was sie können. Also sehr toll, alles gute Noten gewesen. Und auch toll, dass ich gestern die Eva in live und echt gesehen habe. Wir sehen uns nicht so oft direkt als Menschen von Mensch zu Mensch, weil wir gestern bei einem Aktionstag Bildung waren und dort mit unseren neuen saubere Luftschildern viel Aufmerksamkeit auf saubere Luft gelegt haben.
Ja, sehr schön. Das ist das ist genau das richtige Stichwort, saubere Luft und eure Initiative dahinter. Ratte hat es ja gerade schon gesagt, also IGÖ ist ja euer Kürzel, steht für
Initiative Gesundes Gesundes Österreich.
Okay, sehr schön. Und als Initiative Gesundes Österreich habt ihr euch was auf die Fahne geschrieben?
Ja, die saubere Luft eigentlich. Im Prinzip geht es uns darum, also vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Es ging uns eigentlich, ich glaube, wir haben uns einfach gefunden, weil wir Einzelkämpfer, Kämpferinnen waren, engagierte Menschen, die gesagt haben, da muss irgendwas passieren. Ja? Und ich bin im Sommer letzten Jahres dazu gekommen, Eva, du? Seit wann?
Ich bin im Herbst dazu gekommen, gleich ein bisschen nach dir.
Ja. Und es war eigentlich so, dass es schon seit ungefähr seit einem guten Jahr gab es schon diese Initiative. Und bei mir war es so, dass ich im letzten Sommer im Waldviertel gesessen bin, im August, und mir gedacht habe, ich halte das nicht aus, dass der Schulanfang quasi ohne jegliche Maßnahme kommen wird. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Das geht irgendwie nicht für mich. Und ich habe seit Jänner 2021, laufe ich mit so einem kleinen CO2-Datenlogger herum und habe das auch immer wieder getwittert, habe auf Twitter dann meine alte Physiklehrerin, also meine ehemalige Physiklehrerin, ja, sie ist schon älter, aber nicht alt, wieder getroffen, und die hat mir dann immer wieder, weil ich so Kurven gepostet habe, gesagt, na, magst du die nicht mal zur Verfügung stellen, diese Kurven, und möchtest du nicht, ich kenne da so Leute, möchtest du da nicht mitarbeiten? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das machen wir, und habe gesagt, ja, passt, die, und gedacht, die kommen dann irgendwann auf mich zu. Und dann war da nichts, und dann im August bin ich gesessen im Waldviertel und habe mir gedacht, so, ich muss mich jetzt melden, ich muss da was tun. Und das war Anfang August, und das war der Einstieg in die IGÖ. Und dann hat eh gleich die Eva eine Pressekonferenz im September gemacht. Und dann, das war eigentlich ein sehr feudaler Einstieg und einfach auch eine Stütze, das ganze Absurde, was da rund um uns passiert, einfach auszuhalten.
Ja, also wir wollen eben, dass alle pädagogischen Räume in ganz Österreich Luftqualität bekommen, die unseren Kindern auch gerecht wird. Also man weiß ja, dass unter 800 ppm CO2-Wert, also Parts per Million heißt das, dass da die Ansteckungsgefahr niedriger ist als sonst. Also da kann man 80% aller, egal was für Krankheiten, die über die Luft übertragen werden, reduzieren. Und außerdem ist es in den Schulen ja auch so, dass die Kinder nur dann gut lernen können, wenn sie genügend Sauerstoff haben, sprich der CO2-Gehalt muss niedrig gehalten werden. Und ab 1200 ppm bekommen die Kinder schon Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Und man muss sich vorstellen, ich dann gehört habe, dass es komplett normal ist, dass in manchen Schulklassen es bis zu 4000 ppm gibt, habe ich mir gedacht, na, das ist ein Ziel, das kämpfe ich durch. Wir werden und müssen das erreichen, dass das in ganz Österreich oder am besten in der ganzen Welt anders wird. Und es ist ja gar nicht mal so schwierig, das umzusetzen. Also zum Beispiel der Andreas Babler aus Dreiskirchen, der jetzt ohnehin in aller Munde ist, der hat das 2020 in seinen Schulen gemacht. Ja. Und der hat überall CO2-Messgeräte installiert, hat mit den Lehrerinnen gesprochen, hat dann Luftreiniger auch noch montiert. Und und das ist, glaube ich, der Weg. Wir müssen dahin, dass wir saubere Luft atmen, so wie wir sauberes Wasser trinken. Und die zweite Aufgabe von der IGÖ ist eben Aufklärung zu betreiben. Und als Pressebeauftragte habe ich dann eben bis jetzt, glaube ich, haben wir 3 Pressekonferenzen organisiert. Und wir sind total froh, dass wir wirklich sehr namhafte Fachleute dafür gewinnen konnten. Also es hat zum Beispiel bei der zweiten Konferenz hat der Dr. Ashang Walipur, der ist der Lungenfacharzt in Österreich, für gute Luft und Luftqualität plädiert in einem wunderbaren Beitrag. Oder die ehemalige Patientenanwältin Sigrid Bilz hat gesprochen. Und also es ist Öffentlichkeitsarbeit ist ein Thema, und aber auch eben politische Arbeit. Und so sehe ich uns als Lobbying für Kinder eigentlich.
Die für Kinder. Pressekonferenzen fand ich wirklich auch sehr spannend. Sind ja auf YouTube, also zumindest die vom März.
Ist auf es YouTube, sind alle drei Pressekonferenzen, kann man auf unserem YouTube-Kanal, also @igö_at finden.
Fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch die Gäste, wie gerade schon gesagt, die da anwesend waren und das Thema wirklich nochmal betont haben. Und wie du auch sagst, das Thema saubere Luft in Schulen, es ist ja nicht erst seit Corona. Ich muss zugeben, davor habe ich nie drüber nachgedacht, ja, aber seitdem denke ich drüber nach und ich denke mal, Corona ist aus meiner Sicht oder aus meinem Gefühl her natürlich gerade das Schlimmste, was uns da treffen kann, aber da fliegt ja auch sonst so allerhand Zeugs drum, was vielleicht man nicht einatmen will und sollte und was definitiv das Lernen erschwert. Und wie gesagt, selbst unabhängig von Corona ein Kampf, den man auf alle Fälle führen sollte, da wirklich saubere Luft zu bekommen.
Aber das Ganze ist halt schon tückisch, ja, weil wir kennen alle, ein Lehrer, eine Lehrerin kommt in die Klasse, sagt, macht die Fenster auf, hier stinkt's, dann macht man wieder zu, es riecht jetzt nicht mehr unangenehm. Aber diese Idee, dass wir eigentlich ein Sensorium haben für CO2, das ist schon nicht sehr hilfreich, ja, weil manchmal passiert es mir, dass ich irgendwo hingehe und man denkt, na, die Luft ist da nicht gut. Und dann messe ich, es stinkt halt einfach, ja, aber die Luft ist eigentlich in Ordnung. Und den CO2-Wert als Luftgüte-Leitwert, weil es ist ja, es sagt ja nicht in Wirklichkeit, wie schlecht sie oder wie viel Viren da sind. Das ist es ja nicht 1:1, aber man kann schon, es gibt jetzt gute Studien, wo man schon ganz klar sagen kann, dort, wo viel CO2 ist, außer ich habe halt jetzt einen Holzofen im Raum, ja, dann schaut es natürlich anders aus. Aber wenn ich das nicht habe, dann kann ich eigentlich über den CO2-Wert sehr gut die veratmete Luft mir anschauen und schauen, gab es jetzt eine Durchlüftung oder nicht. Und auch zum Beispiel bei meinem Kind in der Schule ist es so, dass einfach die Fensterfläche, die reicht nicht. Die können die ganze Zeit offen haben. Im Winter, es wird kalt, niemanden freut's mehr und die Luftqualität ist noch immer viel zu schlecht. Mhm. Auch das, ja. Das Konzept Lüften kann, je nachdem, wie viele Menschen im Raum sind und wie groß die Fensterfläche ist, ob man querlüften kann oder kipplüften kann, wie das angelegt ist, manchmal total sinnvoll, aber manchmal auch nicht. Also Lüften ist immer sinnvoll, nur reicht es nicht und es wird unbehaglich, aber hilft uns nicht dorthin, wo wir eigentlich hinwollen in einem Bereich.
Ja. Und es wäre an der Stelle einfach, das hat man bei uns an der Schule beispielsweise, also an der Grundschule beispielsweise gemacht, dass man eben zusätzlich diese CO2-Ampeln aufgestellt hat, ja, und dann wurde eben eine Zeit lang eben auch nach CO2-Ampel gelüftet. Mittlerweile ist das auch wieder weggefallen, ja. Also diese ganzen Lehren, die man zu der Zeit gezogen hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt nötig, die trägt man jetzt gerade nicht weiter. Und trotzdem sind die Geräte ja noch da, ja, und die laufen dann jetzt halt irgendwie auf Rot. Jetzt haben wir glücklicherweise bei uns im Schulgebäude eben noch Luftfilter. Ich habe immer gesagt, diese Luftfilter oder diese Luftreiniger, die wir da installiert haben, die sorgen auch nochmal zusätzlich für eine Belüftung, wenn die Fenster auf sind und ich sage jetzt mal, die Temperaturdifferenz vielleicht gerade nicht ausreichend ist, um für einen ordentlichen Zug zu sorgen, dann ziehen die Geräte ja einfach die Luft rein, ne? Und insofern ist das eine gute Kombination, also eine Ventilation zu haben und ein offenes Fenster oder mehrere offene Fenster und dann eben gleichzeitig auch noch irgendwie das CO2 zu messen. Aber ja, wie gesagt, leider, die Gerätschaften sind da, aber genutzt wird es halt leider mittlerweile auch nicht mehr. Ne?
Aber es ist auch schon ein erster Schritt, wenn die Gerätschaften da sind. Das ist einmal ganz das Grundlegende einmal, ne?
Naja, also in Deutschland ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass halt zum Beispiel einige Schulen das jetzt eben, ja, im Zuge dieser Energiedebatte wurden da eben die Luftfilter abgeschaltet. In Ministerien, die wir teilweise angefragt haben, ist es halt auch so, dass die jetzt eingelagert sind, sogar die Luftfilter, die für, keine Ahnung, Zehntausende von Steuergeldern halt angeschafft worden sind. Und ja, also es ist halt wirklich ganz erstaunlich, dass es halt ja immer wieder so kaputt gemacht wird, zunichte gemacht wird, also zumindest in Deutschland. Und also Genau, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen zu dieser ersten Pressekonferenz oder zu euren drei Pressekonferenzen, da würde ich ganz gerne mal fragen, wie die Resonanz gewesen ist, weil wir als leidenschaftliche PCR-Pool-Tester oder PCR-Tester sozusagen haben natürlich immer nach Wien geschielt, wo das halt so total toll von der Stadt halt und von dem, keine Ahnung, da ist so ein bestimmter Pressesprecher oder so, der das halt wirklich so ganz positiv einfach auch immer dargestellt hat. Und diese ganze Kampagne war einfach für uns halt ein totaler Traum. Und ja, wie war das dann mit der sauberen Luft bei euch, die Resonanz?
Ja, also bei der ersten Pressekonferenz war das Medienecho noch relativ verhalten, wobei wir das Glück hatten, dass die APA da war, also die Austrian Press Agency, und von der schreiben dann ja alle Medien fleißig ab, und wir hatten dann doch einen großen Bericht im Kurier und einen im Standard, da gab es dann sogar ein Interview und auch einige Online-Medien haben berichtet, und also es ist uns schon gelungen, einfach mal so kleine Signale zu setzen, und das ist ja mal ganz wichtig eigentlich, und vor allem hat es sich dann gezeigt, es hat sich dann irgendwie aufgebaut und verbessert. Bei der dritten Pressekonferenz war dann der ORF da und es wurde live übertragen auf ORF3, und dann hatten wir auch noch einmal einen sehr großen Standard-Artikel mit einem großen Bericht. Und ja, ich denke schon, dass das auch schon was ausmacht. Also, und dann Ö1 darf ich nicht vergessen, es kam dann auf die dritte Konferenz, kam dann eine Ö1-Redakteurin auf uns zu, und die hat dann nochmal überhaupt ein ganzes Radio-Kolleg. Das ist eine sehr tolle viertägige Serie, die jede Woche auf Ö1 läuft. Also das ist unser wirklich, also Qualitätssender schlechthin, der ist traumhaft. Und die hat dann über das Thema eben Lebensluft und die Luft, die wir atmen, hieß es, eben berichtet. Ja, und das war dann auch nochmal ziemlich gut. Da hatten wir auch nochmal ja, fast 20 Minuten Redezeit.
Das ist schon
da haben mich super. Dann schon, ja, da haben mich dann schon Freunde angerufen und gesagt, ah, ich habe dich gerade im Radio gehört, das war super.
Klasse.
Ja, das ist tatsächlich schon super. Also dann auch tatsächlich nicht nur mit, wie soll ich sagen, so einer kurzen Randnotiz kurz mal aufzublitzen in den Medien, sondern wirklich mit so einem kleinen Feature da auch unterstützt zu werden und das Thema ja wiederzufinden, weil ich sag mal so, die Awareness in der Bevölkerung ist halt an vielen Stellen, ja, wie gesagt, jetzt doch deutlich zurückgegangen. Ne? Und ich glaube, da einfach immer wieder so einen Raum zu schaffen, in dem das Thema halt hochgehalten wird, ist extrem, extrem wichtig. Und insofern Hut ab, dass euch das da gelingt in Österreich. Ich sehe halt derzeit in Deutschland bei uns zum Beispiel keine Initiative, die das in der Form nach vorne stellt. Ne? Also das gibt's einfach nicht. Ne? Und also auf Twitter vielleicht die ein oder andere schon, die dann nochmal irgendwie da ein bisschen tweetet, aber da kommt ja nichts raus aus Twitter. Ne?
Ich glaube, es ist einfach so schwer, sich vorzustellen. Also diese Idee, ich gehe in einen Raum rein und der ist leer. Und da war vielleicht vor 3 Stunden jemand. Ja. Und in den letzten 3 Stunden war niemand. Trotzdem könnte ich mich, wenn dieser Raum schlecht gelüftet ist, von dieser Person anstecken. Ich glaube, da fehlt uns einfach das Konzept dafür. Und das muss einfach erst so in das Bewusstsein kommen, dass man sich das dann trotzdem vorstellen kann, ohne jetzt vor lauter Angst zu vergehen. Also das ist jetzt auch nicht die Idee, sondern einfach das einordnen zu können. Eine Schublade zu finden, wo ich einfach weiß, na gut, da messe ich das, oder die Idee wäre ja überhaupt in allen öffentlichen Bereichen, Gebäuden, so einen CO2-Messer zu haben, um zu wissen, ah, das ist okay, oder okay, da setze ich mir jetzt wirklich gerne mal die Maske auf, weil das will ich jetzt einfach nicht haben, was ich da an. Also es ist wie wenn ich ein Wasserglas habe und das ist halt das einzige Wasser, das ich habe, und dann würde ich, wenn das dreckig ist, das vielleicht auch vorher reinigen, bevor ich das trinke, wenn ich die Möglichkeit habe. Wenn ich aber nicht weiß, wie dreckig das ist, naja, dann würde ich das trinken und dann wundere ich mich nachher, dass ich Durchfall habe. Also so ungefähr ist das.
Ja. Und mit den 3 Stunden ist ja schon das fortgeschritten. Ich hatte oft genug die Diskussion, dass in dem Aufzug vor 10 Sekunden andere Leute drin waren und die Antwort ist ja, jetzt ist es doch leer. Und daran scheitert es meistens schon. Ich glaube, das mit den 3 Stunden, das ist noch ein weiter Weg leider.
Ja, ich sehe das bei den Klassen. Ja, die wechseln bei mir im Biosaal. Jetzt dort bin ich natürlich die Fensterlüftende ist und das ist mein Bereich. Also da tue ich mir auch sehr leicht mit dem Lüften. Wenn ich jetzt in Klassen gehe, merke ich, dass es dann teilweise schwieriger ist, weil auch das Lüften schon so ein bisschen wie andere Präventionsmaßnahmen dann teilweise fast abgelehnt werden oder halt nicht erwünscht sind. Das ist mir dann kein Problem. Ich denke mir immer, ich stelle das Gerät dahin, die Schülerinnen und Schüler sehen das, sie wissen schon, bei 1000 spätestens wird gelüftet. Und das kann halt in kleinen Klassen, räumlich klein, mit vielen Schülerinnen und Schülern, kann das auch mal alle 12 Minuten passieren. Und auf das käme man nicht intuitiv, alle 12 Minuten zu lüften das und dann für 3, 4 Minuten. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Oder ich müsste halt gekippt haben, auch eine Variante. Aber das muss ich halt auch erstmal herausfinden. Und das Schwierige auch, ist es draußen warm oder ist es kalt? Völlig unterschiedliches Verhalten, wie gut die Luft ausgetauscht wird.
Ja. Also ich habe gemerkt, dass mir solche Handlungen, sage ich mal, die ja aus allen Ecken so bekämpft werden, ja fast schon, ja, angegriffen werden, kommentiert werden, dass man sich dann irgendwie rechtfertigen soll oder so, dass mir das leichter fällt, das zu machen, wenn ich irgendwie denk, ich bin halt für jeden, der mich sieht, eigentlich Vorbild. Also deswegen finde ich das ziemlich cool, dass du jetzt als Lehrerin da, also du, das sind ja alles Multiplikatoren. Keine Ahnung, am ersten Tag finden sie es nervig, am zweiten Tag ist ihnen langweilig und dann gucken sie vielleicht doch mal dieses Gerät irgendwie genauer an und überlegen sich halt was dazu so. Also schon allein das ist halt einfach diese Demonstration dieser Praxis wirklich schon grandios. Und also das ist halt so was Positives, was ich mir dann zu meinem eigenen Verhalten sage, was halt durch andere halt so versucht wird, schlecht zu machen oder so, ne? Das ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, dass es schon ziemlich cool ist, eigentlich dieses Gerät dahin zu stellen.
Aber so denke ich mir das manchmal mit der Maske. Also ich war gestern doch recht viel in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs in Wien und habe dann beim Hinfahren in die Stadt, um die Schilder zu holen für die Demonstration, habe ich sogar 3 andere Menschen auf dieser Stunde Weg getroffen, die eine Maske hatten, also gesehen. Aber mit der Maske denke ich mir, wenn ich da reingehe, dann ist das manchmal so ein bisschen so, schaut her, so wie wenn man sich als Lehrerin auf den Schutzweg stellt und die Schüler drüber gehen lässt. Da stellt man sich auch so demonstrativ hin, dass jeder Autofahrer schon weiß, da steht eine Lehrerin und da gehen jetzt gleich Kinder von links nach rechts und so mache ich das halt auch manchmal mit der Maske so. Schaut her, trage das jetzt. Das hilft schon.
Das finde ich super. Also ich habe mir das mittlerweile auch angewöhnt, tatsächlich, wenn ich zum Einkaufen gehe oder wohin auch immer, wo ich dann mit Maske auftauche, auch tatsächlich das wirklich als sehr, wie soll ich sagen, also sehr bewussten Akt zu zelebrieren fast schon. es ist ein Stück weit schon sowas wie ein Statement, ja, was man da setzt. Auf der einen Seite, also klar, es kann jeder sehen, irgendwie, ich trage eine Maske. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt einfach für mich mittlerweile kompletter Alltag und normal geworden. Also ich habe auch keine, wie das am Anfang so war, ja, wo man dann so ganz, fast ganz beschämt irgendwie als einer der wenigen, der irgendwie Zugang zu medizinischen Masken hatte, mit einer medizinischen Maske zum Einkaufen gegangen ist. Und jetzt ist es halt eher tatsächlich so, naja, ich weiß halt einfach, was dieser Scheiß anrichten kann. Und ich denke mir halt, das hat einen gewissen, wie soll ich sagen, also einen kleinen Vorsprung ja, gegenüber anderen, die halt da jetzt eben gerade vielleicht irgendwie einen schräg angucken. So, warum läuft der mit Maske rum? Ne? Blöd angemacht wurde ich persönlich noch nie, das muss ich dazu sagen. Also da gibt es sicherlich andere, die da mehr in Häkchen leiden müssen. Aber ich finde schon, ja, man kann das mittlerweile gut tragen, ja, die Maske. Und wenn ich angesprochen werde, kann ich halt auch jederzeit relativ fundiert erklären, warum ich das tue. Und zumindest in meinem Bürokontext hat das den einen oder anderen. Es hat nicht dazu geführt, dass sie jetzt Maske tragen im Büro, das nicht. Aber man merkt halt schon, die Leute denken schon nach, wenn man da fundiert antwortet, ne? Und die Idee mit dem Gerät, die finde ich auch großartig. Das werde ich auf jeden Fall auch mal aufgreifen, das bei uns halt häufiger mal in Meetingräumen dann einfach hinzustellen und dabei zu haben. Ja. Bei der ganzen Thematik, die wir jetzt so angesprochen haben, wir haben ja eigentlich quasi ein gesellschaftliches Feld vor uns, was wir da beackern müssen, ja, mit diesem Thema Prävention. Also im Grunde genommen ist die Kugel jetzt gerade ins falsche Loch gefallen und wir müssen jetzt versuchen, sie da rauszuholen und in die andere Richtung zu schieben. Wie seht ihr das denn jetzt mit den Aktivitäten und den Initiativen, die ihr so vorantreibt? Führt das tatsächlich langfristig zu so einem gesellschaftlichen Umdenken? Also glaubt ihr, dass ihr das bewegen könnt?
Ja, also ich denke schon. Ich denke zwar, dass es sehr, sehr langsam geht, aber ich merke halt eine Veränderung schon in der Art und Weise, wie manchmal die Leute auf meine Fragen oder Antworten reagieren, und die Kreise werden eben größer. Also ich kann es jetzt mal nur von mir sagen, von meinem kleinen Bereich, eben diese kleine Stadt, in der ich lebe, da gibt es eigentlich immer mehr, die halt auf gute Luft achten, weil ich es ihnen gesagt habe oder weil die IGÖ-Folder herumliegen und weil sie halt einfach im Radio dann halt davon gehört haben. Also ich rede halt auch dann mit dem Bezirkshauptmann und mit dem Bürgermeister, und das fällt mal auf weniger guten Boden, aber manchmal auch auf fruchtbareren Boden. Und jetzt also nächstes möchte ich gerne mit den Schulärztinnen und Ärzten eine Aktion starten. Da habe ich jetzt schon vier im Boot, muss ich noch besuchen, und möchte mit denen dann gemeinsam mit der Amtsärztin dann zur Bildungsdirektion gehen, halt einfach mal hier in dem kleinen Kreis, wo ich bin. Was wollte ich sagen? Ja, also das auf jeden Fall. Und im Großen glaube ich, dass es da schon einen auch politischen Paradigmenwechsel geben muss. Ich glaube schon, dass da wieder die Chancen besser sind, wenn Parteien in der Verantwortung sind, die das Gemeinwohl mehr im Blick haben. Also sprich linkere Parteien. Da bin ich ganz, ganz sicher, dass das dann eigentlich erst den Hebel ausmachen kann, der wirklich dann auch in den Institutionen viel bewirken kann. Also jetzt zurzeit im kleinen Kreis und ein bisschen, und auch natürlich mit Öffentlichkeitsarbeit, aber auch mit interner Lobby kann man, glaube ich, auch einiges bewegen. Also wir versuchen auch natürlich in die Kreise des Gesundheitsministeriums vorzudringen, und halt auch Ärztekammer haben wir jetzt in nächster Zeit gute Kontakte, Gott sei Dank. Veronika, das ist noch ganz neu, das hat die Golda heute berichtet. Also wir sind schon eine ganz gute Gruppe. Einmal mal weniger, aber es wechselt sich ab, und das finde ich super.
Ja, das ist vielleicht auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wir haben uns da als Team gefunden von Menschen und haben, es ist so unglaublich zu sehen, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben, was für verschiedene Talente wir haben und wie gut wir uns da ergänzen. Und auch wir haben Ende Jänner begonnen, dann, oder ich glaube, im Februar war das, dass wir gesagt haben, jetzt schauen wir, dass wir Mitglieder bekommen, die uns unterstützen mit einem Mitgliederbeitrag jährlich. Und wir stehen jetzt ohne große Werbung bei 67 Mitgliedern, die da sind, die uns finanziell unterstützen, die und anderen Assoziierten, sage ich einmal, Leuten, die einfach, wenn dann was zu tun ist, zum Beispiel gab es jetzt eine Gesetzesänderung, beziehungsweise haben wir zweimal eine Stellungnahme geschrieben zu einem Gesetz, das jetzt am 1.7. in Kraft tritt. Und bei dieser Stellungnahme, da haben dann einfach Leute mitgearbeitet, die jetzt auch ja, die wir kennen, die in dem Bereich sich ein bisschen auskennen. Und das ist einfach so unglaublich schön, egal was wir machen. Es gibt einfach Menschen, die da mit einspringen und einfach tun. Und es ist auch immer wieder, haben wir dann so ein Mitglieder-Zoom, wo wir uns einfach virtuell treffen und einfach dieses auch Gefühl, ja, da gibt's noch andere, die so sind wie ich. Also ich bin nicht völlig verschoben, sondern ich bin halt jemand, der das jetzt ein bisschen anders sieht. Und für mich ist das immer so dieser Semmelweis-Reflex. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt. Und das finde ich einfach so spannend. Also für mich ist das wirklich dieses, da gibt's etwas, das ist halt jetzt neu und darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Ja? Überhaupt Covid-Prävention, darüber muss ich jetzt gar nicht, mag ich nicht reden und da wehre ich mich auch dagegen. Und mir ist heute eigentlich erst der Gedanke gekommen, dass das, was wir wissen über Pathogene und Keime, das hat einfach diese Miasma-Theorie völlig abgelöst. Ich meine, die war jetzt an sich als Haupttheorie ja eh nicht sehr freudvoll, aber man hat all das, was die Luft betrifft, dass halt Luft was übertragen kann, das hat man eigentlich so weggewischt, außer die Windpocken, ja, denen hat man schon noch, also da habe ich als Kind sogar schon gehört gehabt, wenn jemand, du bist im zweiten Stock und jemand geht unten vorbei, dann kannst du dich anstecken, deswegen heißen sie Windpocken, ja. Ja, aber da sind wir, ja, und das Wissen, das ist eigentlich ganz weg, man hat gesehen, okay, es gibt Krankheitserreger, toll, aber dann haben wir das, was über Luft übertragen wird. Ich meine, jahrelang habe ich die Tröpfcheninfektion unterrichtet. Ja, und jetzt kommen wir plötzlich mit den Aerosolen wieder daher. Und es wäre einfach so, quasi so Welle-Teilchen-Theorie fast ein bisschen. Also, dass man sagt, okay, es hat einfach beides. Ja, du hast einfach die Schmierinfektion und die Tröpfcheninfektion und die Aerosole.
Genau, und also, dieses Wissen. Entschuldige, den muss ich ganz kurz loswerden. Ja. Dieses Wissen jetzt aufgebaut zu haben. Also man hört ja immer wieder diesen Satz irgendwie so, ja, aber vor 4 Jahren hast du ja auch nicht irgendwie in der Grippewelle eine Maske getragen, ja. Hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie es funktioniert. Also diese Übertragungswege. Wir haben damals im Büro in jedem Winter komplett das Händeschütteln eingestellt. Also einfach, ne, weil wir gesagt haben, darüber überträgt sich das und trotzdem saßen halt die Kollegen rotzend und hustend irgendwie auch damals schon im Büro. Also es war auch damals nicht so, dass die Leute dann zu Hause geblieben sind. Und das Wissen, was wir jetzt aufgebaut haben, das weiß ich nicht. Also ich will es halt nicht missen. Und deswegen verhalte ich mich sicherlich jetzt auch anders als vor 4 Jahren. Aber ja, warum auch nicht? Ich habe dazugelernt, ne? Ratte, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Ja, kein Problem. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr schon das Gespräch mit Verantwortlichen sucht, also mit Entscheidern, sage ich mal so. Ihr versucht auch zu netzwerken und das alles wahrscheinlich in einer eher, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll, freundlichen, gelösten, positiven Stimmung und Tonlage sozusagen. Ist das so? Ja, kann man das so sagen? Also,
ja, also wir versuchen halt einfach dafür einzutreten. Ja, wirklich, wir haben da einerseits die Botschafterinnen, Botschafterinnen über die Pressekonferenzen. Natürlich, wo geht Medien? Das ist toll. Wir haben einen offenen Brief an den Gesundheitsminister geschrieben. Er hat zurückgeschrieben. Okay, es war jetzt, das stand leider nicht. Ja, ab jetzt investieren wir in saubere Luft. Also, aber man hat uns wahrgenommen und das ist schon interessant. Ja, das ist eigentlich das, also was wir wollen.
Meine Frage ist halt, also weil wir haben hier in Bayern mit unserer Petition halt schon, ja, wie soll ich sagen? Also ich meine, wir waren natürlich auch freundlich, ne? Wir haben freundliche Schreiben versendet, aber schon auch Kritik geübt, würde ich sagen. Also, oder schon auch gefragt, ja, warum geht das jetzt nicht? Oder das muss doch möglich sein für die Kinder oder sowas in die Richtung, und haben die halt auch so, ja, schon auch kritisiert und moralisch bisschen ins Kreuzfeuer genommen. Das macht ihr gar nicht, oder?
Nein, das, also ich glaube, wir sind durchwegs lästig an verschiedenen Orten. Also sei es in Schulen oder sei es bei Verantwortlichen. Warum? Bei uns ist eher das Problem, dass Luftfilter gar nicht, teilweise nicht aufgestellt werden durften. Und da versuchen wir halt einfach nachzubohren, hartnäckig zu sein. Wobei man schon noch sagen muss, in gewissen Bereichen einfach kein Erfolg da ist. In anderen Bereichen schaffen wir dann, dass in der einen Schule dann Luftfilter aufgestellt werden dürfen. Also es ist natürlich, wir haben jetzt nicht den Weg, den wir sagen können, das musst du machen und dann passiert das. Ja? Aber wir versuchen das halt da immer weiter zu bohren und ja.
Ja, ist dann auch ähnlich zu unserer Erfahrung. Im Großen wirklich, wirklich schwierig und man hangelt sich erstmal so im Kleinen von Schule zu Schule, Kindergarten zu Kindergarten. Vielleicht schafft man eine ganze Gemeinde und versucht so Aufmerksamkeit zu kriegen, zumindest ein bisschen Prävention schon mal zu schaffen. Ich wollte mal nachfragen, wie ist denn die aktuelle Corona-Lage denn in Österreich? Weil wir in Bayern oder in Deutschland, wir sind in absoluten Blindflug. Also ein Testen wurde mehr oder weniger eingestellt. Wir haben noch ein paar Abwasserschätzungen, aber auch da fallen die Messungen oft wieder aus, dann kriegt man nichts. Also es gibt nur so ganz grobe Schätzungen, die meiner Meinung nach immer noch nicht gut ausschauen, aber die offizielle Inzidenz ist quasi nicht mehr vorhanden, was die Diskussion natürlich auch immer schwierig macht dann.
Ja, also wir haben ein Abwassermonitoring, da sehen wir, also im Moment schaut's gefühlt doch etwas besser aus, auch wenn ich auch von Corona-Fällen weiß, aber warum weiß ich das? Weil wir in Wien ja dieses Monat noch immer die 5 gratis PCR-Tests haben. Wenn man möchte, kann man das machen. Letztes Monat. Es machen halt nicht so viele. Also ich habe heute zwei eingeworfen und ich habe gesehen, außer meinen 2 Tests, die ich da eingeworfen habe, waren, glaube ich, 5 andere Tests drinnen. Ja, also das, sehr viele testen nicht, aber wenn man möchte, kann man in Wien sogar PCR gratis dieses Monats noch sehen und das scheint dann auch wieder auf. Wie sonst die Situation ist, Österreich ist ein kleines Land mit einem föderalen System und alles, was Gesundheitssystem, Krankenhäuser und so weiter ist, geht über dieses föderale System drüber und das ist nicht unbedingt ideal, wenn man jetzt irgendwelche Pandemien, Epidemien oder wie wir es nennen wollen, böse Krankheitserreger haben. Ja. Und das Problem mit der anthroposophischen Medizin, das haben wir in Deutschland und in Österreich ja auch.
Ja, Stichwort Anthroposophie, also bei uns wird ja tatsächlich sogar gemunkelt, dass ein der Anthroposophie zugeneigtes Mitglied auch in der STIKO ist, bei uns, also in der Ständigen Impfkommission. Und also wenn das so wäre, wäre das für uns natürlich der absolute Horror. Und genau, aber wie gesagt, es wird halt gemunkelt und ich kann da jetzt auch nicht irgendwelche Fakten liefern.
Ja, also die Anthroposophie oder die Neigung zur Anthroposophie in Deutschland scheint sich da irgendwie durchaus auch in den Impfempfehlungen zu manifestieren. Ob das jetzt tatsächlich der Hauptgrund ist, sei mal dahingestellt. Aber bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ist vor kurzem die Impfempfehlung für alle unter 60 praktisch entfallen. Das schließt auch Kinder dann logischerweise mit ein und sogar Schwangere, die ja tatsächlich, wenn man jetzt mal von den ganzen Risikofaktoren absieht, tatsächlich ein sehr eindeutiges Risikoprofil haben. Und da stellt sich die Frage, wie sieht das bei euch in Österreich aus?
Deutlich besser. Ich hatte das heute sogar bei einer Matura-Frage, die gekommen ist. Bei der Gentechnik, Bereich Gentechnik, habe ich drinnen einen Artikel von ORF.at, dass die Diabetesrate bei Kindern so erhöht ist, durch nach Covid. Und da hatte ich eben auch dann, also bei uns müssen die Schülerinnen und Schüler in Österreich dann immer auch, haben so einen Bereich, wo sie eine Stellungnahme geben müssen. Und da war mir eben meine Frage, wie Sie denn das sehen, dass in Deutschland die STIKO diese Impfempfehlung gibt. Ob das für Sie nachvollziehbar ist. Ja. Also ich denke mir, das ist schon sehr interessant, ist das falsche Wort. Das ist eigentlich furchtbar, ja, das als eine Impfempfehlung zu haben. Und da sind wir in Österreich deutlich besser, mit einem einzigen Nachteil, dass wir jetzt schon wissen, dass der Gesundheitsminister sich rühmt, dass er die Menge an Impfstoffen, die er jetzt bestellt hat, deutlich runtergesenkt hat. Und ich denke mir, warum? Ja, was? Also er ist stolz drauf. Und er hat doch immer Berater, er sagt, er hat Experten, er nennt sie nicht. Man kann sich auch vorstellen, was das für Berater sind, die ihm, dass er dann stolz ist, weniger Impfungen bestellt zu haben.
Ja, aber den Spaß mit den Beratern hatten wir auch sehr lange. Wir haben lange gerade in Bayern versucht herauszufinden, wer sind denn die viel gerühmten Berater, die Familienministerium, Gesundheitsministerium, die Schulen beraten, und es ist auch ein sehr großes Geheimnis draus gemacht worden. Man kann sich auch vorstellen, warum das der Fall ist und warum manche Entscheidungen so vielen oder eben nicht vielen auf die alle, die auf Prävision setzen, gehofft hätten.
Ja, wir haben offizielle Anfragen gestellt, aber leider hat das alles nicht gefruchtet.
Ja, das ist prinzipiell, finde ich, für die Demokratie ganz dramatisch, dass da so eine Intransparenz herrscht. Also das sollte sich dringend ändern.
Also ja, diese Intransparenz ist definitiv ein Problem. Wir stellen halt auch fest, dass man tatsächlich mit seinen Anliegen, die man so als Bürger vorträgt, und wir sind ja nun tatsächlich, also ich kann das von uns definitiv behaupten, ja, komplett frei von irgendwelchen politischen oder wirtschaftlichen Beweggründen, warum wir das tun. Ja, wir tun das eben aus eigenem Antrieb. Und weil wir das Thema verstanden haben, trotzdem wird einem das dann sehr schnell auch nahegelegt, ne? Also, dass man eben tatsächlich gerade bei diesem Thema sich für Luftfilter einzusetzen, wird dann häufig gleichgesetzt mit, da steckt doch bestimmt irgendwie, ne, irgendeine Firma dahinter, die dich da sponsort, und warum machst du dich denn dafür so stark? Und man kommt dann schnell in so eine Rechtfertigungsschleife, die halt die Politik eigentlich nicht zu durchleiden hat, ja, in der Form. Also wenn wir die Frage stellen, die ja durchaus legitim ist, was sind denn die Fachexperten? Denn uns wurde das immer so gesagt, es gibt Fachexperten, die sehen halt, dass Kinder und Jugendliche nicht gefährdet sind durch Covid oder Corona. Und wenn man dann die Frage stellt, ja, wer sind denn die Fachexperten? Ja, ein Gremium aus Ärzten. Ja, und bitte mal namentlich benennen, wäre doch ganz interessant zu wissen, weil wir wissen ja auch, das Spektrum geht bei Ärzten von bis, ne? Und das da bleibt es dann halt leider immer vorgeschoben am Datenschutz hängen, ja, dass man die Personen, die da eben beraten, jetzt nicht in Verruf bringen will oder was auch immer. Und ich sehe das genauso wie du, Eva, das ist ein großes Problem einfach, weil demokratische Prozesse müssen nachvollziehbar sein, gerade bei solchen Entscheidungen, ja, da kann man sich nicht hinstellen und sagen, wir haben uns das jetzt mal überlegt und fünf Berater haben uns gesagt, das ist der richtige Weg, weil es gibt da nicht Meinung, sondern es gibt letzten Endes nur Fakt, und der muss auf den Tisch.
Ja, ja, wobei ich gerade im Moment diese Meinung versus Fakten, also das ist schon teilweise extrem beängstigend, was Leute, von denen man immer gedacht hat, dass sie eben naturwissenschaftlich denken, agieren, einfach auf, ach, du musst doch auch andere Meinungen gelten lassen. Und ich sage, ja, hab deine Meinung, aber Fakten schauen anders aus. Ja.
Woran da ich sehr leide, ist, dass wahnsinnig viele Menschen in meiner Umgebung wirklich zu wenig Wissen haben über das, was Corona oder Covid-19 im Körper anrichten kann. Das wäre mein großer Wunsch auch, dass das noch viel, viel stärker in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Und wir haben da auch für den Herbst haben wir auf dem Plan den Wolfgang Hagen, der ist Internist in einem Wiener Spital und war auch an einer Covid-Station. Der macht jetzt tollerweise einen Blog und berichtet ganz wunderbar verständlich immer über die neuesten Studien, die eben zu Covid-19 herauskommen. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass das einfach auch, dass das die Menschen halt erreicht. Und das wäre mein großer Wunsch, da auch einen Beitrag leisten zu können, weil das eine gibt es ohne das andere nicht. Ich kann eine Gefahr nur dann richtig einschätzen, wenn ich weiß, was mich dann erwartet, ne? Das denke ich.
Den Blog wird man natürlich auch sehr gerne in den Shownotes dann verlinken hinterher, wenn wir da den Link haben können. Das bringt uns eher auch gleich zur nächsten Frage, die wir noch hier auf dem Zettel stehen haben. Wie ist denn eure Vernetzung zu Medizinerinnen und Forscherinnen? Und wie kommunizieren die in Österreich? In Deutschland, gesagt, über Twitter, wenn man ist, kriegt man Informationen, sonst ist es wirklich schwer. In der Presse stehen, wie Ratte schon gesagt hat, dann eher immer die Panikmache, egal ob jetzt von welcher Seite wir jetzt reden, aber es sind immer möglichst reißerische Artikel und so wirklich nüchterne Aufklärung durch Wissenschaft oder Medizin. Wenn man nicht weiß, wo man schauen muss, ist es mittlerweile extrem schwierig, daran zu kommen. Wie seid ihr da vernetzt?
Ja, also eigentlich sind wir über Signalgruppen und Twittergruppen schon so vernetzt, dass wir mit Ärztinnen, Ärzten, Wissenschaftlern uns austauschen. Es ist auch interessant in all diesen Monaten und Jahren, wie sehr die Leute, die das im Blick haben, auch zusammengerutscht sind. Ich kann auch den Blog coronawissen.com sehr, sehr empfehlen, wo seit Anfang an immer toll alles aufgearbeitet worden ist. Also hat den Untertitel Daten, Fakten, Chronologie und Aufklärung und genau das ist es. Wir tauschen uns schon, also zum Beispiel auch bei den Mitgliedern, wir haben Apotheker, Apothekerinnen, also ganz viele Bereiche sind abgedeckt von Leuten, die einfach Wissen generieren. Und das ist auch das, was ihr jetzt seid. Ja, also egal, aus welchem Bereich man ist, wenn man sich seit Sommer 2020, und das trifft wahrscheinlich auf jeden von uns hier zu, damit so intensiv beschäftigt hat, ist man eigentlich schon sehr firm. Und mir ist es das letzte Mal aufgefallen, da bin ich mit einer Nachbarin spazieren gegangen und sie sagt, wie kommst denn du immer auf diese Informationen, dass ich wüsste nicht woher? Und ich sage, entweder liest man Studien, dann weiß man das, oder man liest sie nicht. Wobei ich natürlich nicht erwarte, dass irgendjemand normal arbeitender jetzt Studien liest, aber diese Polarisierung, dass man dann normalerweise, wenn es mich nicht interessiert, würde ich mir halt anhören, was sagt der Wissenschaftler? Oder was sagen die Leute, die Studien lesen? Aber eben, da ist wieder so viel Meinung da, dass man dann denkt, ich habe zwar keine Ahnung, aber das will ich nicht, das kann nicht sein. Sonst die Vernetzung hauptsächlich wirklich über Twitter oder in diesen Gruppen, die wir uns geschaffen haben. Eva, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so wie die Veronika. Und also unsere Vernetzung mit den Ärztinnen und Ärzten, die mit Corona zu tun haben, ist eigentlich schon ziemlich gut. Also da gibt's einfach auch auf den Unikliniken Leute, die wahnsinnig viel wissen und uns da auch sehr gut helfen können. Was mich sehr gestört hat, war eben dann oft diese Präsentation auch der Leute, also der Fachleute in der Öffentlichkeit. Also beispielsweise sind oft auch Epidemiologinnen und Epidemiologen oder Immunologinnen und Immunologen, die sind interviewt worden, obwohl sie eigentlich fast 80-90% ihrer Prognosen nicht richtig auf die Reihe gekriegt haben. Also Leute, die halt einfach zwar viel geredet haben, aber nicht den Kern getroffen haben. Ich meine, man kann bei einer Prognose einmal falsch sein und dann noch einmal vielleicht, aber in Wirklichkeit ist es dann schon irgendwann so, dass man auch als Journalist und Journalistin unbedingt recherchieren sollte, was man da aufgetischt bekommen hat. Und der besagte Blog, den die Veronika erwähnt hat, Corona-Wissen, hat das eben in einer Dichte und Fülle aufgearbeitet, wer wann was gesagt hat und was dann tatsächlich passiert ist. Das war für mich eigentlich der augenöffnendste Block von allen. Da konnte man sich dann ziemlich gut einordnen, also man konnte gut einordnen, wer, wem man jetzt wirklich auch Vertrauen schenken kann und wem nicht. Und da muss ich sagen, sind leider relativ oft Leute zu Wort gekommen, die eigentlich aus anderen Gründen wahrscheinlich in der Medienwelt dann halt gefragt wurden, aber nicht, weil sie zu tolle Expertinnen wären. Ja, also das finde ich wahnsinnig schade. Und also bei uns gab es da ein paar, da sind mir immer die Haare zu Berge gestanden, wenn ich genau gewusst habe, na, dieser Epidemiologe oder Virologe war es dann auch mal, ist mit der Parteispitze von unserer Regierung total verbandelt und hat dort eben mit dieser Uni dann wieder zu tun und da kriegt er dann wieder Aufträge. Und es war dann auch andersrum so total schrecklich, dass Leute, gute Leute, die wir auf Twitter auch wirklich sehr geschätzt haben, dass die dann mehr oder weniger einen indirekten Maulkorb verpasst haben, weil die dann halt Stellen nicht bekommen haben oder auch wirklich halt dann mit persönlichen Konsequenzen zu rechnen hatten, wenn sie halt unliebsame Dinge gesagt haben, wenn sie gewarnt haben oder halt irgendwie, ja, einfach in eine Richtung gewiesen haben, die halt die Politik dann nicht mittragen wollte. Was mich auch wahnsinnig geärgert hat in Österreich, war, dass die Lockdowns immer so unnötig lange waren. Also ich habe immer schon 3 Wochen vorher gewusst, was kommen wird und irgendwie rund um uns hat das niemand gewusst und das hat mich immer sehr, also auch ratlos zurückgelassen, wie es sein kann, dass PolitikerInnen einfach so schlecht beraten sind, so unglaublich schlecht oder auch beratungsresistent. Also wenn ich dann noch mal kurz überleiten darf, wir hatten dann auch Kontakt mit einer Bildungssprecherin, also der Grünen Partei, ich nenne das jetzt auch, und von der habe ich früher mal ziemlich viel gehalten und ja, nach dieser Kommunikation eigentlich nicht mehr. Ich muss es so sagen, wie es ist, weil ich konnte einfach nicht begreifen, dass man mit CO2-Messgeräten eben die Raumluft besser hinkriegt. Es war ja nichts es war ja nicht irgendwie zu erklären. Und ja, sie hat dann wirklich nach stundenlanger Diskussion sowohl, also meistens ist es über E-Mail gegangen, mein Mann ist Verfahrenstechniker, der hatte das auf einer A4-Seite wirklich komplett verständlich erklärt, na, ist das nichts mehr gekommen. Nur die Eieruhr tut's auch. Und das ist halt im 21. Jahrhundert das Wissenschaftsverständnis einer grünen Politikerin und ja, das ist so ernüchternd. Also ich habe, mein Ansatz ist dann, dass man wirklich von Grund auf, wenn man in einer Position ist, wo man es machen könnte, auch die Wissenschaftsskepsis in Österreich massiv bearbeiten muss. Also wir brauchen das so wie in Portugal, 20 Science Centers im ganzen Land verteilt, die ganz, ganz niederschwellig arbeiten, in jeder Schule mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr Wissenschaftlerinnen für Projekte, in jeder Klasse einmal im Jahr muss wissenschaftlich gearbeitet werden, vom Kindergarten an. Die Kinder lieben das, die wollen das. Ja. Und ja, dann muss man halt aber auch schauen, wohin mit dieser Wissenschaft. Die Ethik in der Wissenschaft ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also, genau.
Ja, aber da sieht man dann doch, leider muss ich sagen, erschreckende Parallelen zwischen
Österreich
und uns, was auch absolut. Immer, dieselbe Handvoll an Immunologen, Virologen, die und Ärzten, die in Zeitungen und Presse waren, und ich brauche die Namen nicht nennen, weil ich denke, die kennt eh jeder
aus der Bubble, die sie
jedes Mal falsch lagen und beim nächsten Mal auch garantiert wieder weich gewaschen haben und falsch lagen und Leuten mit einer realistischen Meinung und Einschätzung und Wissenschaftler und auch Minister dann in den Zeitungen sowas von aus dem Kontext raus zitiert worden oder der Artikel zwar richtig war, aber die Headline einfach in die völlig falsche Richtung deutet, weil es massiv reißerisch war. Und dann war aber der Artikel in der Paywall. Das heißt, beim Großteil der Bevölkerung hat die Headline gelesen, Pandemie ist vorbei oder ähnliches. Und nur wenn man gezahlt oder Artikel gelesen hat, stand dann drin, doch nicht. Ja. Aber so weit kamen halt die meisten. Ja. Und das ist halt ein massives Versagen auf so vielen Ebenen, was ich persönlich halt vor diesem Thema nie für möglich gehalten hätte. Vermutlich war es vorher auch schon so, aber da ging es zum Glück oder leider an mir vorbei. Aber dann doch eine sehr, sehr erschreckende Parallele dann.
Ja, dieses Verfahren um die Studie von Streeck, die begleitet wurde von der PR-Agentur, deren Namen ich jetzt mal sicherheitshalber nicht nenne. Aber das ist ja noch anhängig jetzt, das Ganze, oder? Oder was war das Ergebnis? Ich glaube, es gab jetzt irgendwie kein Ergebnis. Ich glaube, einer hat geklagt. Tatsächlich sogar irgendwie. Muss ich nochmal gleich mal raussuchen. Aber ja, also das ist ja schon so. Also ich war immer so hin und her gerissen. Ich sehe mich ja als Laien, wirklich totale Laien. Und dann so dieses Nee, das ist doch, ist das normal? Also wird das immer so gemacht oder? Nein, das kann doch wirklich gar nicht sein. Doch, du weißt wahrscheinlich einfach zu wenig darüber. Nein, das ist ein Riesenskandal. Das war, ja, keine Ahnung, Wechselbad der Gefühle. Also wirklich über Monate, Wochen, Monate immer kam irgendwie was Neues, wo man einfach dachte, das kitzelt mich so dermaßen im Kopf. Ich kann nicht mehr. Bitte, echt. Aber wie auch immer, ja.
Ja, das Schlimme, was ich halt sehe, ist, dass auf dem Terrain, wo wir uns jetzt bewegen, wir ja im Grunde genommen in Teilen, nicht komplett sicherlich, aber in Teilen tatsächlich als Verschwörungstheoretiker angesehen werden, ja. Also halt einfach, ich stelle das immer wieder fest, wenn ich mich mit meinen engeren Verwandten halt auch unterhalte, die das halt komplett abgehakt haben, das Thema, ja. Für die ist das halt durch und man wird ein Stück weit eben wie, ja, ach, da kommt der wieder mit seiner Maske und ja, der will nur draußen sitzen und beim Essen und so weiter. Und da ist nicht mehr die Bereitschaft da, darüber zu reden, ja, weil einfach so viel kaputt gegangen ist, also nicht persönlich oder so, sondern halt einfach durch dieses mediale Bombardement, ne, und dieses Dauerbeschallen, das ist jetzt vorbei und der hat das gesagt und der hat das gesagt und da wurden halt False Balance mäßig natürlich dann auch viele Dinge gegenübergestellt, die man gar nicht hätte gegenüberstellen dürfen, und das ist das, was ich in meinem Umfeld halt einfach feststelle, ne, also dass ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie so, aber ich glaube, der ein oder andere aus meinem näheren Umfeld, der guckt wahrscheinlich so ein bisschen mit gerümpfter Nase auf mich und denkt sich so, ja, wo der sich seine Informationen herzieht. Und dabei ist es halt eigentlich, ja, der fundierte Weg, ne?
Aber vielleicht eine schöne Sache, die ich vorher noch dazu sagen wollte, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dieses internationale auch zusammenrücken. Ich meine, wir sprechen gerade miteinander, aber auch im November 2020 hat der Alex Huffman von University Denver auf das Video verlinkt von also da gab es so ein deutsches Video, wo sowas wie faul, wir sind faul wie die Waschbären, das war so eine Zukunftsvision, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in der Zukunft erzählen Leute, wie das denn im Lockdown war, dass man nur zu Hause war. Und das hat er irgendwie getwittert und ich habe ihm vom Falter, einer österreichischen Wochenzeitschrift, gab es ein Cover, wo so gestickt war, wie auf Berghütten manchmal was gestickt ist. So, heute gehen wir nicht raus, wir bleiben im Pyjama zu Hause. Und das habe ich ihm geschickt und er hat in Deutschland studiert gehabt. Und daraus ist dann, also Aerosolforscher, dem ich scheinbar damals schon gefolgt bin, und daraus ist auch ein netter Austausch geworden, ja. Und jemand anderes in unserem Vorstand, der ist mit jemandem in Australien oder Neuseeland, bin ich mir nicht so sicher, vernetzt. Und wenn ich mir unseren ganzen Vorstand anschaue, da hat jeder irgendwelche Experten, Expertinnen, Wissenschaftler international, mit denen wir uns austauschen. Und das ist schon beeindruckend eigentlich. danke Covid in dem Fall, aber wäre halt leichter, wenn es nicht Covid wäre, aber trotzdem, dieses internationale Wissenschaftliche an etwas arbeiten lasst einen dann auch weniger, also ich sehe das jetzt nicht, dass wir die Komischen sind, weil international ist ja gerade dieser Drang oder dieser Weg zur Prävention, zur sauberen Luft, genau der, das wird die Zukunft sein, dort werden wir hinkommen, ja, in eine präventivere Haltung.
Ja, und das, ja, definitiv, das sehe ich genauso. Also, wie gesagt, ich meine, es gibt ja zum Glück auch hier in Europa schon einige Länder, die das vormachen, ne? Also Belgien allen voran, ja, die das jetzt ja tatsächlich auch gesetzlich auf den Weg bringen,
ja. Ja, es gibt ja auch noch die WHO Europe, mit der hatte ich Kontakt. Da gibt es ein Büro in Bonn, die sich ganz intensiv mit Innenraumluft und aber auch Außenraumluft, also eigentlich mit Luftqualität auseinandersetzen. Und da ist es so, dass die gemeint haben, ja, sie würden Nationalstaaten auch finanziell und mit Ressourcen unterstützen für Kampagnen, wenn das jeweilige Ministerium auf die WHO zukommt und eben sagt, ja, Leute, wir bräuchten da einfach, weiß ich nicht, einfach Ressourcen für die und die Aufklärungskampagne. Und das fände ich eigentlich auch ziemlich gut, sich da die Gelder abzuholen. Ja, also das wäre schon wichtig, da was zu machen, aber also zurzeit habe ich ja bei unserer Regierung nicht das Gefühl, dass sie Aufklärung machen wollen, sondern die wollen eigentlich nur die Leute dumm halten. Das ist schon auch irgendwie traurig. Also nicht so verantwortungsbewusst, wie es gehören würde. Sonst würde ja auch in jeder Schulklasse schon einfach eine sehr gute Luftqualität sein.
Die Möglichkeiten, da was zu machen, das habe ich immer gesagt, sind ja finanziell jetzt gar nicht so aufwendig. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, CO2-Messgeräte, Luftreiniger, das sind alles Dinge, die können wir uns relativ gut leisten. Auf jeden Fall ist es so, dass die Luftreiniger bei uns in Deutschland, das haben wir mal durchgerechnet, also wirklich nur grob überschlagen. Ja, wenn man die für alle Klassenräume zur Verfügung gestellt hätte, wäre das eine Größenordnung gewesen von 2 Milliarden Euro. Also 2 Milliarden Euro, die man natürlich aufbringen muss, ja klar, aber bei uns in Deutschland hat dieses ganze Pandemie-Management 300 Milliarden Euro verschlungen. Also wir reden hier, ne, über eine Größenordnung kleiner 1% von diesen Gesamtkosten. Und das ist schon bemerkenswert, dass man sich das eben, ja, letzten Endes nicht, also dass man das nicht hingekriegt hat. Ja? Also und die Gründe dafür sind vielfältig, brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, aber ich glaube, was jetzt eben unsere Aufgabe dann eben in Zukunft doch tatsächlich ist, ist eben dieses Thema immer wieder aufrechtzuerhalten und oben zu halten. Und was ich glaube, was noch viel wichtiger ist, du hast es angesprochen, Veronika, ist eben diese Vernetzung, weil wenn wir das wirklich, ja, ich sag mal, erreichen wollen, auch mit politischen Mitteln, irgendwann muss es ja mit politischen Mitteln gemacht werden, weil nur in seinem Umkreis zu bleiben, funktioniert ja nicht, dann braucht es da tatsächlich, glaube ich, eine starke Gemeinschaft, in vielleicht auch innerhalb von Europa, ja, die das Ganze vorantreibt. Ne? Das ist so meine Wunschvorstellung eigentlich, dass sich da die richtigen Leute finden und gemeinsam das auch wirklich durchziehen. Und ich glaube, da steckt ja dann auch tatsächlich eine Menge Herzblut und Arbeit einfach hinter, die man erstmal aufbringen muss. Ne?
Ja, also bei uns war es ja so, dass die Luftreiniger nicht angeschafft wurden, weil es da von Seiten auch der Berater, wo ich zufällig den Namen weiß, den nenne ich jetzt aber nicht, diesen Einwand gab, dass das ja nur eine halbe Lösung ist, die Luftreiniger, und dass dann die Lehrerinnen die Fenster zulassen, wenn der Luftreiniger in der Klasse steht, was tatsächlich auch in meinem Fall Also bei uns war das so tatsächlich, die Lehrerinnen, die Luftreiniger stehen hatten, haben dann öfter mal das Fenster geschlossen. Ne? Und der hatte halt immer das Ziel, dass jetzt überall Lüftungsanlagen eingebaut werden, was ja auch eine gute Sache ist, nur Ich hätte wahnsinnig gerne gehabt, dass die Luftreiniger als Zwischentechnologie eingesetzt werden. Das wäre einfach total nachhaltig gewesen, die einfach bis in allen Klassen eben Wärmetauscher mit einer Lüftung eingebaut werden hätten können, die zu haben. Und dann geht man sie halt ins Sportstudio oder stellt sie halt tatsächlich mal am Dachboden. Das kann man ja machen. Das ist halt so. Und ja, und das wären in Österreich auch, also es wären nicht so viel Geld gewesen. Es wären 500 Millionen, glaube ich, sogar nur gewesen. Und 5 Milliarden Euro sind für Tests halt ausgegeben worden, was ja in Ordnung ist. Aber wenn man sich die Größenordnung anschaut und sich denkt, die Tests sind jetzt alle gemacht und die Luftreiniger würden noch immer da stehen. Ja, das wäre so schön einfach. Und ein letztes noch, es gibt eine gute Nachricht, was den Einbau von Lüftungsanlagen betrifft. Es gibt jetzt eine Verordnung, glaube ich, oder Gesetz, dass die Schulen, die AHS und BHS Neu- und Zubauten alle zwingend mit einer Belüftung ausgestattet werden müssen. Also das ist jetzt einmal ein Teilerfolg, hat auch die AHS-BHS-Gewerkschaft durchgekämpft, wieder mal die Guten, Gott sei Dank. Und ja, da bin ich ganz froh drüber, dass das einmal, das ist eine kleine Insel, auf die man immer wieder mal küpfen kann, wenn es einem im Wasser zu viel wird. Also das ist ziemlich gut, finde ich.
Absolut, total erfreulich. Also vielen Dank auch für diese Info, weil das können wir dann auch gleich mal an unsere Gewerkschaften weitergeben.
Vielleicht
Ja,
auch eine gute Sache
wahrscheinlich.
in dem Moment, wo es nämlich Lüftungsanlagen gibt. Da gibt es dann schon wieder Werte, die eingehalten werden müssen an Luftmenge. Da ist halt auch noch ganz viel Luft nach oben, weil wir eigentlich so einen Grenzwert für CO2 haben wir nicht. Also das wäre 5000 ppm. Das ist wirklich schon dramatisch, muss aber sagen, beim Theater, wo ein Kind von mir mitgespielt hatte in der Schule, waren wir vor der Pause bei 5500 ppm. Dann habe ich das der Lehrkraft gezeigt, so, hallo, das ist mein ARANET, die Luft hier ist zum Schneiden. Und dann war die zweite Spielzeit, zweite Hälfte, waren dann die Fenster offen. Aber sowas erreicht man halt eben in dieser Schule. Und ich glaube ja auch, dass ein Teil dieser Krankheitsbeendigung oder Reduktion die Wirtschaft machen wird. Weil was kostet mich das denn, wenn ich so einen Betrieb habe, da spielt halt auch immer das Energieeffizient. Gott sei Dank ist jetzt alles saniert und dicht, nur in dem Moment entweicht oder kann die Luft halt nicht mehr zirkulieren. Und andere Schulen, in meiner Nähe ist eine andere Schule, die ist super durchlüftet. Habe ich heute mit einer Mutter gesprochen. Dort war die Lehrerin fast nie krank. In dieser Schule von meinem Kind gab es eine Woche, von den 31 Stunden, die sie in der Woche hat, wurden 11 gehalten. Der Rest war subliert. Ja, was kostet mich denn das, ja, wenn ich die ganze Zeit Vertretungsstunden habe? Das ist, was für Bildungsverlust habe ich? Wie geht's einer Familie, die jetzt eine Pflege organisieren muss, die Krankheitskosten hat? Das ist so unsolidarisch, das ist einfach gemein.
Mir ist noch eingefallen, dass es gerade zwei ziemlich interessante Forschungsprojekte zu dem Thema saubere Luft und Schulen gibt. Das eine ist von der Professor Christina Hopfe von der TU Graz. Die ist jetzt beauftragt worden, in 1200 Schulklassen eben CO2-Messgeräte zu installieren und dann auch die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer zu instruieren, also sozusagen auf das Gerät einzuschulen und so mit der Thematik zu vertrauen und die anderen 600 Klassenlehrerinnen nicht. Und was besonders toll dabei ist, sie wird auch feststellen, ob es eine Korrelation gibt zwischen den CO2-Werten und den Volatile Organic Compounds, also den VOC-Werten, was ziemlich toll wäre, wenn das rauskommen würde. Also ich hoffe es wahnsinnig, weil für VOCs gibt es nämlich strengere Arbeitsrichtlinien, also Arbeitsgesundheitsschutzrichtlinien. Und das zweite Projekt ist vom Andreas Bergdaler, der ist von der Akademie der Wissenschaften. Der hat eine Citizen Science Sache am Laufen. Da macht auch die Veronika, glaube ich, mit, gell?
Ja.
Genau. Da geht es um Pathogene in der Luft. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden eben Luftproben genommen, werden eben Luftsammler aufgestellt, also Sammelproben, die eben die Qualität der Luft eben detektieren. Und was eben so toll an dem Projekt ist und warum ich so gern hätte, dass sie hier in den Schulen auch gemacht wird, aber die Lehrer sagen alle, sie haben keine Ressourcen, in Wirklichkeit haben sie keine Ahnung, wie wichtig das eigentlich alles ist. Ne? Dieses Projekt ist eben auch so ein tolles Projekt, weil das kommt eben auch in den Schulen, wo die Schülerinnen und Schüler mitmachen, einfach auch dort an. Und das ist sehr super. Ja, beides. Und auch die Forschungsergebnisse.
Genau. Da werden so Keimsammler aufgestellt, in der Cafeteria oder eben beim Turnsaal oder auch in Klassen. Und dann werden einfach die werden immer wieder entleert und nachgeschaut, was sind denn da für Keime. Daraus werden dann Schlüsse gezogen und die Idee ist eigentlich zu schauen, wie schaut es mit der Keimbelastung aus. Und diese Daten sind dann für alle teilnehmenden Schulen, die sind dann wir haben so vorwissenschaftliche Arbeiten für die Schülerinnen und Schüler, die sollen das auswerten und arbeiten dann auch miteinander, auch wenn in ihrer Schule jetzt das nicht gesammelt worden ist. Also sehr, sehr spannend. Wir haben nächste Woche haben wir das erste Planungstreffen dafür. Also bis jetzt hat man schon Vorbesprechung und das läuft dann über das nächste Jahr, also im Sommersemester wird gesammelt und im nächsten März, glaube ich, sind wir dann in der Auswertung drinnen.
Ja, das finde ich großartig, weil ich persönlich glaube, ein Eingeständnis der unserer Regierung, wahrscheinlich auch eure Regierung, irgendwas falsch gemacht zu haben, wird nicht passieren. Aber wenn neue Ergebnisse da sind, Keimbelastung oder andere Partikel der Luft, kann man ganz überrascht tun und auf einmal doch wieder Maßnahmen in den Raum stellen, die man vorher ausgeschlossen hatte. Ich denke, das ist die beste Chance, die wir bei so Themen bekommen werden. Zwei Punkte, die ich noch letzte Woche auf Twitter auch gesehen habe. In Neuseeland hat die Vereinigung der Zahnärzte beschlossen, also die neuseeländische Dental Council, dass Ventilation Standards eingeführt werden. Das heißt, auch in neuseeländischen Zahnarztpraxen wird es saubere Luft geben. Ist leider etwas weit, wenn man Zahnschmerzen hat, darüber zu fliegen. und auch in Irland, die Health and Safety Authority hat jetzt den Code of Practice für saubere Luft am Arbeitsplatz verabschiedet. Das heißt, man sieht jetzt so außenrum in Europa und auch weltweit, tut sich wirklich viel und die Hoffnung ist halt wirklich, dass auch unsere Regierungen oder die Wirtschaft oder die Gewerkschaften mal drauf aufspringen als ersten Anfang der Prävention, was schon ein großer, wichtiger Schritt wäre. Und dann, wie gesagt, befürchte ich, dass man erst irgendwie eine neue Erkenntnis haben müsste, um nicht alte Fehler einzugestehen, sondern einfach auf neue Erkenntnisse aufspringen kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt in dem Fall.
Ja, vor allem, weil das ein Teil der Prävention ist, die eben die Leute, die in dem Raum sind, eigentlich überhaupt nicht belastet. Da ist nicht die Frage, habe ich jetzt eine Maske auf, mache ich das jetzt, sondern das wird für mich gemacht. Ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Und bei mir ist es so, beim Masketragen, wenn ich in meinem Biosaal unter 600 ppm bin, dann unterrichte ich ohne Maske. Das motiviert die Schüler sehr zu lüften. Ja, und wenn ich sage, na, ist euch kalt, ihr könnt zurück zumachen, dann unterrichte ich halt mit Maske weiter. Naja, wenn ihnen kalt ist, machen sie auch zu, weil sie sind ja gewohnt, dass ich meistens mit Maske unterrichte. Aber das ist meine Schwelle bei den 600 ppm. Drunter ist sich für mich ausgegangen bis jetzt, dass ich nie Covid bekommen habe. Also ja, natürlich ist ein bisschen ein Risiko da, aber das nehme ich dafür, dass ich wirklich in einem Raum bin. Die Schüler können mitdenken, weil ja eben unter 900 ppm die Aufmerksamkeit da ist und keiner von denen muss sich auch anstecken, weil ich denke mir manchmal in den Klassenräumen, wo es in ihren Klassenräumen, wo ich jetzt nicht so genau schaue, ich habe die Maske, aber sie tun mir leid, weil sie würden sich ja voneinander anstecken.
Absolut, ja.
Also ich möchte nur noch mal auf die Florence Nightingale zurückkommen, die schon 1850 nämlich auf dieses Thema komplett aufmerksam wurde und die selbst schon mit Luftgütemessgeräten gearbeitet hat. Die waren damals nur so riesig, dass sie halt nicht praktikabel waren. Die konnten nicht in jedem Raum stationiert sein. Und das ist meine große Heldin und ich möchte, dass wir ihr Werk nicht nur fortsetzen, sondern dass wir es wirklich schaffen, alle Schulen und alle kranken Seele mit sauberer Luft eben zu versorgen.
Das ist das Zitat von dir habe ich, plane ich vorne an die Folge als schön. Intro zu schön. Packen. Genau, also deswegen passte das jetzt wunderbar, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Genau, also ich glaube, was ich jetzt mitnehme, ist, man muss halt weiter engagiert sein. Also es ist ein langer Weg. Es wird auch ein langer Weg bleiben. Da machen wir uns nichts vor. Mit der Brechstange wird man halt jetzt nichts mehr erreichen können. Ja. Und insofern finde ich euer Engagement wirklich, wirklich ganz, ganz toll, weil ihr einen ganz subtilen Weg eigentlich geht, durch dieses niederschwellige Anbieten von Informationen, ja auch auf eurer Webseite, die wir natürlich auch verlinken werden in den Shownotes, und dieses Bereitstellen von fundierten Informationen, auch von letzten Endes Fachleuten vorgetragen in euren Pressekonferenzen. Das fehlt mir tatsächlich hier bei uns in Deutschland. Also ich
vielleicht kommt das noch.
Vielleicht kommt das, ja. Also es ist ja manchmal auch, man braucht manchmal so einen Anstoß dafür, um das zu tun. Und ich glaube, es ist aber tatsächlich so, dass natürlich auch viele Menschen sich einfach schon, und das merken wir ja auch an uns selbst, sehr stark aufgerieben haben in den letzten Jahren. Das hat halt einfach auch Kraft gekostet. Ja, wir sind ja schon Marathon gerannt und da sind jetzt irgendwie noch gefühlt zwei Marathons vor uns, ja, die wir gehen müssen. Und nebenbei hat man ja auch noch ein Leben mit Kindern und Familie und Arbeit. Also insofern ganz, ganz großer Respekt für das, was ihr tut von meiner Seite. Das ist wirklich toll. Und ich hoffe und wünsche euch, dass ihr in Österreich auf jeden Fall extrem erfolgreich seid und dass das auch ein bisschen auf uns abfärbt.
Sicher.
Ja, ich übernehme einfach mal. Also es ist jetzt schon, es bewegt sich total viel in mir. Und ja, wie soll ich sagen, alle Informationen liegen auf Deutsch vor. Mist! Ich muss es nicht mal übersetzen eigentlich, ne? Ich meine, theoretisch, ja, hätten wir jetzt schon gestern damit anfangen können. Keine Ahnung, habe ich mich jetzt gerade mal so ertappt dabei, das zu denken. Dann werde ich mir auch auf jeden Fall so ein Gerät anschaffen. Die sind ja von einer bestimmten Firma schon relativ, relativ teuer, sage ich mal so, ne? Aber das ist ja natürlich eine Investition, die sich halt absolut lohnt. Und das, was du jetzt gerade mit den Kapazitäten gesagt hast, Florian, das Ding ist halt, dass durch saubere Luft überall werden ja halt eben dann auch wieder Kapazitäten frei, ne? Für uns halt letztlich auch. Unsere Kinder sind weniger oft krank oder unsere anverwandten Familienmitglieder. Es ist einfach absolut lohnenswert und also an alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, verbreitet die IGÖ-Unterlagen, verbreitet die Texte, sprecht mit Leuten, möglichst ohne Druck. Das nehme ich jetzt auch mit für mich, weil ich halt immer schon, so wie Florian das jetzt so romantisch schon gesagt hat, mit der Brechstange vorgehe. Total. Also es ist wirklich bei mir sehr, sehr schlimm. Muss man wirklich jetzt mal eingestehen, öffentlich hier. Weil es einfach diese Logik, ich meine, diese Logik, die ist ja so, die ist doch so stechend jetzt. Ich meine, was soll man da jetzt noch groß drüber sprechen? Also versteht ihr, warum jetzt noch groß da und hier und überleg doch mal oder so? Ja, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Da muss ich jetzt wohl mal die Zähne zusammenbeißen. Okay, danke, dass ihr hier wart. Also toll, ja. Richtig cool einfach, ja.
Danke für das tolle Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. Sehr nett, euch zu treffen und danke für die guten Podcasts.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mich wirklich gefreut, dass ihr da wart. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Informationen nochmal bekommen, die dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin vielleicht noch nicht ganz so bekannt waren, wo wir auch die ganzen Links natürlich in die Shownotes stellen werden. Wie Ratte schon gesagt hat, verbreitet bitte die Info, verbreitet auch den Podcast. Ich denke, der ist auf alle Fälle wert, gehört zu werden. Und nochmal ein weiterer Link dann zu IGÖ. Vielleicht hören uns dann auch der eine oder andere, die eine oder andere auch in Österreich schon zu. Würde mich freuen, wenn wir da wirklich schaffen, uns noch stärker zu vernetzen im deutschsprachigen Raum, in Europa, auch weltweit, um, wie ihr schon gesagt habt, da Prävention und vor allem saubere Luft auch nochmal viel stärker voranzutreiben. Vielen Dank an euch.
Danke an euch.
Alles klar. Und das war's dann auch mit der heutigen Folge. Wir wünschen allen da draußen, dass ihr gesund bleibt und natürlich auch weiterhin gut durch den Sommer kommt. Der Sommer ist ja jetzt da endlich und insofern lasst vielleicht das ein oder andere Sternchen für uns da bei Apple Podcasts oder bei Spotify, damit uns auch andere finden können. Und damit sind wir für die Episode 8 erstmal raus. Bis bald!